Liebe Geschwister, guten Morgen. Ich grüße euch. Ich habe ein großes Problem. Also ich habe mehrere Probleme, aber eins der großen Probleme ist, dass ich mir Namen ganz schwer merken kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt Menschen, denen fällt es leicht, Namen zu merken. Die merken sich, hören einmal und dann können sie auch mit Namen ansprechen. Bei mir ist, da fehlt so ein Chromosom, und ich tue mich das schwer, da bin ich froh, dass meine Familie da ein paar gibt, die das besser tun als ich. Dann frage ich jemanden nochmal, Gesichter kann ich mir besser merken, das ist, aber Namen schwer. Und es muss schon einiges passiert sein und einiges muss ich mit diesen Menschen erlebt haben, positiv wie negativ. Und dann kann ich mir das besser merken, die Namen. Also das sage ich immer wieder zu Leuten, die wollen, dass ich ihre Namen merke. Sie müssen etwas tun, positiv wie negativ. Und dann kann ich mir Namen merken. Ich muss gestehen, dass ich so auf Anhieb nicht mal die Namen der 12 Stämme Israels jetzt, also sofort so auswendig. Es gibt ein paar, die kann ich sofort, aber dann, wenn ich so weitergehe, so beim 7., 8., 9., 10., 11., 12., dann muss man, gut, beim 11., 12., da komme ich wieder hin, weil da wieder etwas ist, womit ich das verknüpfen kann. Aber so ein paar Namen so mittendrin, da muss ich genau nachdenken. Ich muss auch gestehen, bei den 12 Aposteln ist es nicht so einfach. So, ganz ehrlich, wer von euch könnte jetzt all die 12 Apostel mit Namen nennen? Ich bin mir sicher, es gibt ein paar, die könnten das. Und die vielleicht im Rallye-Unterricht gerade das durchgehabt haben, im Test das aufschreiben mussten. Und, aber ich tue mich da noch schwerer, weil ich mit Namen so schwer zurechtkomme. Und ich muss gestehen, ich muss genau noch mal hingucken. Und wer gehört eigentlich zu den 12 Aposteln? Der heute, ich sage natürlich so, Petrus ist bekannt, Jakobus kriege ich noch hin, Johannes, jawohl, und dann wird es schon ein bisschen dünner und dann gibt es noch einen Andreas, der gehört als Bruder und einen von denen weiß ich ganz genau, das ist Judas Iskariot, der hat Jesus verraten und dann zwischendrin, da wird es schon dünner, oder? So, wer gehört eigentlich alles noch dazu zu den Aposteln? Es gibt ein paar, die sind bekannt, die sind berühmt und berüchtigt und ein paar, die sind nicht so bekannt und nicht so berühmt. Und dann fallen uns da die Namen dann nicht so schnell ein. Ich möchte heute mit euch einen Text anschauen, einen Predigtext. Für heute ist Markus Kapitel 3. Ich möchte euch bitten, die Bibel mit mir aufzuschlagen. Markus Kapitel 3, ab Vers 13. Das ist der Text, der uns diese 12 Apostel vorstellt. Und ich würde gern dazu beitragen, dass wir etwas besser die Namen merken und behalten. Denn ganz ehrlich, auf diesen 12 Aposteln ruht die Gemeinde Jesu. Wenn ich allein das sage und dann sage, und wir kennen nicht mal alle Namen, dann ist das schon etwas beschämend, oder? So, wir wollen uns diese Namen genauer, beziehungsweise diesen Text genauer anschauen und was mit diesen 12 Aposteln auf sich hat, was sind diese Namen und was verbirgt sich hinter diesen Namen. Am Markus-Evangelium, Kapitel 3, ab Vers 13 bis 19, das ist der Predigttext, ich möchte ihn lesen. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges. Das klingt schon fast Spanisch, gell? Ob ich das richtig betone. Das sind die Söhne des Donners. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddäus und Simon, den Kananäer und Judas Iskariot, der ihn überlieferte. Ich möchte beten, bevor wir diesen Text anschauen. Vielleicht stehen wir noch gemeinsam auf. Dein Wort, es ist dein Wort, dein Wort ist Geist. Und Geistliches müssen wir Geistliches deuten. Und da kommen wir schon an unsere Grenzen. Ich komme schon an meine Grenzen. Und ich bitte dich, Herr, ich bitte dich aus Gnade, dass das auch geschehen kann und geschehen darf, dass dein Wort Geist wird und durch deinen Geist bestätigt wird in unseren Herzen. Herr, lass uns die Herrlichkeit deines Wortes heute betrachten. Lass es nicht zu theoretisch werden. Lass es zu etwas werden, was unseren Glauben erbaut, was unseren Glauben stärkt, was unseren Glauben ausrichtet. Und wenn ich das bete, weiß ich, wie oft ich das schon bete. Und trotzdem will ich denn nicht aufhören, das zu beten, weil das doch so wichtig ist. Weil das so wichtig ist. Und jedes Wort ist von dir inspiriert und jedes Wort von dir gegeben und nützlich zur Gerechtigkeit und zur Ermahnung und zur Erziehung, damit wir fähig sind, damit wir ein Leben leben können, das dich verherrlicht. Jedes Wort und auch dieses. Und so bitte ich dich, Herr, lass dieses Wort uns deine Herrlichkeit sehen, deinen Ratschluss, deinen Plan mit der Gemeinde. Herr, dass wir damit etwas Herrliches anfangen können, dass wir mehr als Namen haben, ja, dass wir diesen Namen behalten können. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Wenn wir diesen Abschnitt miteinander uns anschauen und ab Vers 13 beginnt der zweite große Lehrteil der Jünger. Dieser Abschnitt beschreibt, wie aus Jünger Apostel werden. Die ersten drei Kapitel beschreiben die Jünger, die Jesus berufen hat. Am See Genezareth hat er sie gesehen, hat er sie gerufen und sie folgten ihm nach. Er rief sie in die Jüngerschaft und dann hat er ihnen ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Dieses Versprechen hat er ihnen gegeben in Markus Kapitel 1, Vers 17. Und er rief Petrus und eben Andreas und Johannes und Jakobus. Unter anderem, da lesen wir, und er hat ihnen dieses Versprechen gegeben. Und die nächste Zeit, das sind die nächsten drei Kapitel, die da beschrieben wird, haben sie einiges erlebt, sie haben einiges erfahren und konnten einige Lektionen lernen, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Sie haben etwas über die Botschaft und über die Vollmacht des Sohnes Gottes gelernt. Sie haben gesehen, was für eine Vollmacht in seinem Wort ist, und sie haben gesehen, was für eine Vollmacht er gegenüber den Dämonen und den Kranken hat. Sie haben diese Vollmacht des Sohnes kennengelernt. Ich bin mir sicher, mit offenem Mund, mit großen Augen standen sie da und haben dieses Geschehen um sie herum miterlebt und durften mit dabei sein. An erster Stelle, in den ersten Reihen durften sie mit dabei sein. Sie haben aber auch den Inhalt des Evangeliums kennengelernt und die Wirkung. Sie haben gesehen, was das Evangelium ist. Jesus hat es verkündigt und gelehrt und gelebt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und sie haben erlebt, was das für eine Wirkung, was das für Auswirkungen hat. Und diese Auswirkung ist eine doppelte. Es hat sowohl Glauben ausgelöst wie Unglauben ausgelöst. Es hat sowohl Nachfolger gezogen, aber auch Feinde angezogen. Es hat sowohl Frieden gebracht und Hass gebracht. Also dieser doppelte Wachstum eigentlich, das Evangelium des Reiches Gottes, es löst immer beides aus. Und das habe ich versucht in der letzten Predigt mit euch in den Versen 7 bis 12 anzuschauen. Es löst beides aus. Das sind die ersten Erfahrungen und die ersten Lektionen, die sie als Nachfolger, als Jünger gemacht haben. Jetzt kommt ein Punkt, wo aus Jüngern Aposteln werden. Und das ist unser Abschnitt ab Vers 13. Aus Nachfolgern, aus Jüngern werden Apostel. Nicht, dass sie keine Jünger mehr sind, aber sie bekommen eine neue Stellung. Ich sage vielleicht so, die Ausbildung erreicht eine zweite Stufe. Das zweite Lehrjahr wird eingeläutet. Aus Nachfolgern werden Apostel. Die zweite Phase beginnt ihre Ausbildung. Ich möchte zu Beginn ein, zwei Fragen uns aufwerfen, die uns ein bisschen darauf schärfen sollen, den Inhalt dieser Verse zu heben. Warum an dieser Stelle, warum taucht dieser Bericht auf und warum beruft Jesus eigentlich die Apostel? Nachdem er die Jünger berufen hat, beruft er jetzt die Apostel. Warum macht er aus den Jüngern Apostel? Welche Funktion, was hat es mit diesen Männern auf sich? Andersrum gesagt, warum braucht es diese 12 Apostel? Warum braucht er sie? Es gab viele Nachfolge, viele Jünger, die mit ihm gegangen sind. Und trotzdem wählt er aus den vielen sich einen Zwölferkreis. Warum macht er das? Welchen Grund gibt es dafür? Hat er sie nicht bei Jüngern lassen können und ihnen nachfolgen können und ihnen das in dieser Weise beibringen können, wie es vorher getan hat? Warum beruft Jesus ausgerechnet 12 Apostel? Und dann die zweite Frage, warum beruft er 12 und nicht 13? Warum beruft er nicht 7 oder 3? Warum ausgerechnet 12? Das sind die Fragen und mit diesen Fragen merkt ihr schon, da gibt es mehr als nur ein paar Namen. Und dieser Bericht gibt uns auch mehr Informationen und mehr Inhalt, als nur, dass wir wissen, okay, das waren die 12 und wir kennen jetzt ihren Namen und ein paar Spitznamen von ihm. Dazu kommen wir noch. Das ist sehr, sehr schön eigentlich zu sehen, wie Jesus mit ihnen umging. Er gab ganz schön vielen Spitznamen. Und warum gibt er ihnen Spitznamen? Warum gibst du Spitznamen? Warum gebe ich meinen Kindern Spitznamen oder meinen Freunden Spitznamen? So, was verbirgt sich dahinter? Jesus gibt seinen Jüngern eine Menge an Spitznamen. Und warum macht er das? Mit diesen Fragen möchte ich ein bisschen diesen Text, der vielleicht auf den ersten Blick auch nicht so spektakulär und unscheinbar ist, und doch, meine ich, eine Menge beinhaltet. So viel möchte ich verraten. Hier sind wir an einem heilsgeschichtlichen Wendepunkt. Mit Kapitel 3, Vers 13, mit der Berufung der Apostel, sind wir an einem entscheidenden Wendepunkt in Bezug auf den Messias und das Reich Gottes gegenüber dem religiösen Judentum und in Bezug auf das Reich Gottes und der Gemeinde, des wahren Volkes Gottes. Hier sind wir an einem Wendepunkt. Hier geschieht ein Meilenstein und mit der Berufung der 12 wird etwas markiert, wird etwas deutlich gemacht. Was, das möchte ich mit euch gleich anschauen. Ich habe mir gedacht, vielleicht hilft es, unter drei Perspektiven oder unter drei Punkten diesen Text zu betrachten. Und zwar geht es um Folgendes. Vielleicht ganz kurz dazu. Wir haben gesehen, wie das Evangelium vorgestellt wird, was der Inhalt des Evangeliums ist. Wir haben auch gesehen, dass das Evangelium unvereinbar ist mit irgendeiner anderen Religion. Dann haben wir die Feinde des Evangeliums gesehen und die Unkenntnis über das Evangelium haben wir gesehen. Und dann haben wir gesehen, wie dieses Evangelium sich ausbreitet und nicht aufgehalten werden kann. Und das ist der letzte Abschnitt, die Kraft des Evangeliums. Das Evangelium breitet sich aus, trotz der Angriffe, trotz der Feinde, trotz des Unglaubens. Und was wir jetzt hier haben, sind die Zeugen des Evangeliums. Das ist die Überschrift für die heutige Predigt. Das sind die Zeugen des Evangeliums. Drei Gesichtspunkte oder drei Punkte möchte ich diese Predigt gestalten, beziehungsweise diesen Text. Ob ich alle drei Punkte heute schaffe, weiß ich nicht. Aber zumindest, dass ihr sie kennt. Vers 13 geht es um die Berufung. Da wollen wir diese Berufung anschauen. Was beinhaltet diese Berufung? Vers 14 und 15, das ist der Grund der Berufung. Da geht es mehr um diesen Auftrag, den sie haben. Und dann Vers 16 bis 19, die meisten Verse mit den Namen, da werden uns die Berufenen vorgestellt, wer sie sind. Es wird nicht viel gesagt, aber trotzdem einiges können wir da erfahren. Also die Berufung, den Grund der Berufung und die Berufenen selbst. Das möchte ich mit euch heute anschauen, zumindest beginnen. Vielleicht schaffen wir es, wir werden sehen. Lasst uns in den Text hineinschauen. Genug zur Einleitung. Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Die Parallele, die wir haben, ist genau das Gleiche, was am See Genezareth geschieht. Doch hier ist eine andere Ebene. Das, was am See geschieht, ist, er ruft sie und sie folgen ihm. Hier auch. Er ruft sie und sie folgen ihm. Aber hier findet das nicht mehr an dem See Genezareth statt. Hier findet das auf dem Berg statt. Und er steigt auf den Berg und ruft sie. Eine kleine Bemerkung und ein kleines Wort und eine tiefe Theologie schließt sich da auf. Berge stehen in der Schrift immer für die Offenbarung und für die Weisung Gottes. Berge sind der Ort, wo Gott sich mitteilt, wo Gott sich dem Volk naht und wo Gott beruft und Weisung gibt und Anweisung gibt und Ausrichtung gibt. Berge sind der Ort der Offenbarung Gottes. Ich bin mir sicher, ihr kennt so ein paar Berge. Wenn wir an Mose denken, als Mose in der Wüste wandert und dann von Gott die Berufung bekommt, nach Ägypten zu gehen. Wisst ihr, wo das geschieht? Am Berg Horeb. Das ist 2. Mose 3, Vers 1. Ich sage es euch nur, wir werden es nicht aufschlagen. Es gibt genug Text heute zum Aufschlagen. Von daher 2. Mose 3, Vers 1. Mose wird berufen zu diesem Dienst am Berg Horeb. Das Volk Israel und die Leviten werden berufen zum Priestertum. Am welchem Berg? Am Berg Sinai. Gott führt sie zum Berg Sinai, da geschieht die Berufung. Ihr sollt mir ein heiliges Priestertum, ein heiliges Volk sein. Berge tauchen immer und immer wieder auf, da wo Weisung geschieht und Unterweisung geschieht und Gottes Wille über sein Reich offenbart wird. Ihr kennt bestimmt die Bergpredigt. Da wird das Reich Gottes vorgestellt, das Reich des Königs wird vorgestellt. Ihr kennt bestimmt den Berg der Verklärung, wo die Herrlichkeit Jesu, wo er die Vergänglichkeit abstreift und die Verklärung, die Herrlichkeit strahlt des Messias, des Sohnes Gottes auf dem Berg der Verklärung. Und dann heißt es, das ist mein Sohn, auf ihn hört. Da geschieht Weisung, auf ihn müsst ihr hören. Er ist es, das ist mein Sohn. Es gibt einige Berge. Ein wesentlicher Berg unter anderem ist, als Jesus seine Jünger aussendet und den großen Missionsbefehl gibt und sagt, geht hin. Matthäus 28, ab Vers 16. Und dann heißt es, und er bestellte sie an den Berg. Und sie kamen an den Berg. Das ist immer wieder, also wenn dieser Ort oder wenn einfach ein Berg auftaucht, dann spielt es eine große Rolle. Das heißt, hier geschieht Weisung, hier geschieht Unterweisung, hier geschieht Berufung. Hier offenbart sich Gott und sein Wille in besonderer Weise. Die markieren bestimmte Meilensteine in der Heilsgeschichte Gottes. Und ich glaube, dass auch nicht ohne Grund heißt es, und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Damit wird deutlich gemacht, hier passiert etwas Besonderes. Dass Jesus auf diesen Berg stieg und die ganze Nacht im Gebet mit dem Vater verbrachte. Das lesen wir in Lukas Kapitel 6, das ist die Parallelgeschichte. Aber er erfragt den Willen, er sucht den Willen Gottes und nachdem er den Willen Gottes weiß, kommt er und beruft. Also hier mit dem Berg wird uns etwas gesagt, hier geschieht etwas Entscheidendes. Hier geschieht auch etwas Neues, eine neue Weisung, eine neue Berufung. Hier geschieht die Berufung der 12 Apostel. Nicht ohne Grund eben die Verbindung mit dem Berg. Da heißt es, und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, das ist die Berufung, und dann heißt es, die er wollte. Da hat sich keiner vorher beworben. Da gab es nicht einen Bewerbungsprozess und dann mussten sie die Unterlagen einreichen und einen Test bestehen und Qualifikationen vorweisen. Keiner von ihnen hat sich darum gerissen. Keiner von ihnen suchte das. Keiner von ihnen hat sich beworben für diesen Dienst, für diese Berufung. Er suchte, es waren viele, es waren mehrere, mehr als 12 dabei. Und dann heißt es, und er rief, wen er wollte. Ich möchte an dieser Stelle das Thema jetzt nicht wieder aufgreifen, das wir immer wieder schon hatten. Mit Sicherheit ist das eine souveräne Wahl. Und die Berufung der 12 ist nicht Menschensache. Es ist nicht, sie wollten es nicht und weil sie es wollten, durften sie, sondern es ist etwas, was in der Souveränität Gottes und in der Souveränität des Sohnes geschieht. Ich möchte euch bitten, mit mir Johannesevangelium aufzuschlagen. Johannes Kapitel 15. In diesem Kapitel 13 bis 17 nimmt sich Jesus ganz intensiv Zeit für diese 12 und bereitet sie auf das vor, was auf sie wartet, auf ihren Dienst. Und in Johannes Kapitel 15, Vers 16, vielleicht lese ich schon ab Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit was ihr in den Namen des Vaters bittet, werdet in meinem Namen er euch gebe. Jesus sagt, ihr habt mich nicht erwählt, ihr suchtet mich nicht, ihr seid nicht da, weil ihr mich gesucht habt oder weil ihr die Wahl getroffen habt und gesagt, diesen Rabbi wollen wir nachfolgen, diesem wollen wir dienen. Der Grund, warum ihr bei mir seid, ich habe euch erwählt. Und nicht nur ich habe euch erwählt, jetzt kommt's, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, eine Frucht zu bringen. Welche Frucht, das werden wir sehen. Ich habe euch dazu bestimmt, ich habe euch gesetzt, dass ich durch euch etwas tun werde. Und er gibt in Vollmacht alles, was ihr bittet, es wird euch gegeben werden, in meinem Namen. Das ist die Ausgangssituation. Hier findet die Berufung statt. Und die Berufung ist eine souveräne Wahl Jesu Christi. Das heißt, die er wollte, die er wollte. Vielleicht lese ich euch noch Lukas 6. Das ist die Parallelbegebenheit. Lukas drückt das noch intensiver aus, diesen Schritt. Lukas 6, ab Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Das ist das. Und er erwählte. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Ich denke, mittlerweile, ich hoffe, dass das in uns nichts Negatives auslöst. Und dabei will ich auch erstmal das sein lassen. Die 12 sind die Wahl Jesu gewesen. Wir werden sehen, was für eine Auswahl er getroffen hat. Und ich weiß nicht, wenn du an Jesu Stelle wärst, ob du diese Wahl getroffen hättest. Ob du diese gewählt hättest als die 12 Apostel, die Jesus sich als 12 Apostel gewählt hat. Ich denke, du hättest mindestens einen nicht gewählt. Richtig? Welchen hättest du nicht gewählt? Judas Iskariot. Ja, vielleicht wusste Jesus halt nicht, dass er sich dann ein Wolf im Schafpelz dann mit hineinwählt. Was hat Jesus vorher getan? Die ganze Nacht gebetet vom Vater. Er hat sich mit seinem Vater besprochen. Er hat den Willen des Vaters erfragt. Und der Vater wusste nicht, dass der Judas ein Falscher ist. Er wusste das, oder? Musste nicht Jesus nach dem Ratschluss Gottes sterben? Jesus wählte bewusst auch Judas. Vielleicht, um das deutlich zu machen, Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6 ab Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, diesen Geist und diesen Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht geglaubt haben. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Jesus wusste es von Anfang an, welche es waren, die an ihn geglaubt haben und welche es waren, die nicht geglaubt haben. Und er wusste von Anfang an, wer ihn überliefert wurde. Und er wählte ihn trotzdem. Warum? Weil es im Ratschluss des Vaters verborgen war. Weil es der Ratschluss des Vaters war, auf diesem Weg die Gemeinde zu erlösen. Jesus wählte in Übereinstimmung mit dem souveränen Willen des Vaters. Und in diesem Moment, wo sie sich unter diesen souveränen Willen des Vaters stellt, im Wissen, um den Verräter mit hineinzunehmen in diesen Rat, wird es zu seinem Willen. Er nimmt diesen Willen an und dann heißt es, er wählte, die er wollte. Und er rief, die er wollte. Der Wille des Vaters wird zum Wille des Sohnes, die er wollte. Dabei will ich es belassen. Jetzt möchte ich auf etwas anderes kommen, was für mich herrlich ist. Und zwar Folgendes. Wir wissen, wen er wollte. Und im Laufe des Textes, wenn wir diese Berufenen anschauen, wird es uns erstaunen, dass er sie wollte. Ja? Wenn wir die Charaktere uns anschauen, es ist erstaunlich, welche er wählte. Bevor wir uns aber das anschauen, welche er wählte, werden wir uns anschauen, warum er sie gewählt hat. Was ist ihre Berufung, was ist ihr Auftrag? Aber es gibt noch einen Aspekt. Es gibt etwas, wenn er die wollte, dann wollte er andere nicht. Die Wahl macht eine Selektion. Jetzt, wen wollte er nicht? Und ich rede jetzt nicht von den anderen Jüngern, die ihm nachgefolgt sind. Matthias, der später nachgewählt worden ist. Sondern warum wird es ausgedrückt, er wählte, die er wollte? Liebe Geschwister, an diesem Punkt, und das ist, was ich vorhin gesagt habe, finden wir ein heilsgeschichtliches Ereignis. Hier findet etwas Grundlegendes statt, etwas Wichtiges. Mit dieser Wahl der Apostel, wisst ihr, was hier geschieht? Eine Verwerfung der jüdischen Führer, der jüdischen Leitung, der religiösen Führer des zwölfstämmigen Israels. Mit der Wahl der Apostel Mit der Wahl der Apostel wählt Jesus eine neue Leitung seines Volkes. Hier beginnt eine Wahl der neuen Leitung des Volkes Gottes und somit die Verwerfung der Alten. Darum ist das hier so gravierend und darum ist das so wichtig, dass wir verstehen, was hier eigentlich geschieht. Das hat auch was mit dieser Zahl zu tun. Aber zuerst mal mit dieser Wahl der Jünger, mit der Wahl der Apostel, erstaunt umso mehr dann, wenn man sie anschaut, welche er wählt, verwirft er die Führung, verwirft er die religiösen Führer des Volkes Israels. Er verwirft die 12 Stämme der Israels nach dem Fleisch. Ich möchte euch das etwas deutlich machen, versuchen das zu belegen. Ich hoffe, dass ihr euch daran erinnert, als wir darüber nachdachten, über die Verse 18 bis 22 aus dem zweiten Kapitel, über die Unvereinbarkeit des Evangeliums mit irgendeiner Religion der Selbsterlösung. Und Jesus hat doch gesagt, es ist unmöglich, auch füllt man niemand neuen Wein in alte Schläuche, so wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neuen Schläuche. Das gleiche sprach er von dem Gewand und Flicken, man flickt nicht alten Gewand mit neuen Flicken. Das heißt, es ist unvereinbar. Was hier geschieht ist, Jesus reformiert nicht den jüdischen Glauben. Jesus repariert nicht den jüdischen Glauben. Er repariert nicht das alte Volk nach dem Fleisch. Er bildet ein neues. Und mit dem neuen Volk kommen neue Repräsentanten. Er kommt eine neue Führung, kommt eine neue Leitung. Und die wählt Jesus gerade. In der Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, mit der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, wird hier eine neue Leitung gewählt. Das ist gravierend. Dann, warum geschieht das? Weil die alte Leitung den Messias verworfen hat. Schaut mal, was in Kapitel 3, Vers 6 steht. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Eine absolute Ablehnung des Messias, Ablehnung des Sohnes Gottes. Sie hassen ihn, sie glauben nicht an ihn, sie wollen ihn nicht. Sie gehen sogar so weit, in den nächsten Abschnitt, in Markus Kapitel 3, ab Vers 20 heißt es, sie nennen ihn Beelzebul. Sie sagen, er ist der Obersten der Dämonen. Eine andere Umschreibung, er ist der Teufel in Person. Sie haben Jesus als den Teufel bezeichnet. Sie haben ihn verworfen. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn verworfen. Das Gericht beginnt hier. Das, was hier geschieht mit der Wahl der Apostel, ist Gericht an dem Volk Israel. Das ist Gericht. Jesus verwirft das Volk, weil es nicht die Frucht bringt, die sie hätten bringen sollen. Sie sind unfähig, Frucht zu bringen. Sie sind unfähig, zu glauben. Sie sind unfähig, ihn anzunehmen. Sie sind unfähig. Jesus verwirft sie. Ich möchte euch das deutlich machen. Schlag mit mir Matthäus Kapitel 21. Matthäus 21 haben wir das Gleichnis von Jesus vom Weinberg und von den Weinarbeitern oder den Pächtern. Gleichnis von den Weingärtnern ist bei mir überschrieben. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen. Es gibt einen Hausherr, der hat einen Weinberg, er verpachtet es und geht außer Landes. Und verpachtet das, damit die auf diesen Weinberg aufpassen, dass sie ihn pflegen und dass Frucht ist, dass er zurückkommen kann und Frucht ernten kann. Und als die Zeit kommt, dass er die Frucht einsammelt, kommt er oder lässt er Diener schicken und die sagen, sie sollen die Frucht einsammeln. Und sie kommen und die Besitzer sagen, oh, wollen wir nicht. Und dann heißt es, und die einen verwerfen sie, die anderen steinigen sie, die anderen töten sie, die anderen setzen sie in Gefängnis. Und der Weingärtner, der Besitzer, schickt immer wieder Diener und die Diener fordern immer wieder Frucht. Das ist nicht euer Land, das ist nicht euer Besitz, es ist nicht eure Frucht, die gehört dem Herrn. Gebt dem Herrn das, was dem Herrn zusteht und bereichert nicht euch selbst daran. Und sie verwerfen das. Und dann kommt der Hausherr und sagt, okay, wenn ich meinen Sohn, den Erben, schicke, dem das dieses Weingut gehört und gehören wird, wenn ich ihn schicke, da werden sie doch ihm nicht schlecht umgehen. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und was machen sie mit dem? Sie töten ihn. Und dann fragt Jesus und sagt, ja, was denkt ihr? Was wird der Hausherr machen mit denen, die sowas verübt haben? Schaut mal jetzt Kapitel 21 ab Vers 41. Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Bevor ich weiterlese, was hat Jesus gesagt zu den Aposteln? Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass sie was tun? Dass sie Frucht bringen. Jesus fragt sie, er fragt die religiösen Führer des Volkes Israels. Er bringt ihnen dieses Beispiel und sagt, was denkt ihr, was wir da tun? Und für die ist klar, wegnehmen, die richten, die haben keine Ahnung. Auf den ersten Blick, dass sie sich selbst ein Urteil sprechen. Und dann schaut man, was Jesus sagt, Vers 42. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr denn nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist er dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Jesus sagt, er bringt dieses Bild vom Stein, den die Bauleute verworfen haben. Das ist ein wichtiges Bild. Die religiösen Führer, das Judentum, hat den kostbaren Eckstein, den Stein, auf den Gott sein Haus bauen wird, haben sie verworfen. Sie haben es nicht erkannt. Die Frucht des Glaubens, die Frucht der Annahme und der Anbetung haben sie nicht gebracht. Sie haben das Evangelium in Jesus Christus nicht erkannt. Nicht nur nicht erkannt, sie haben es verworfen. Und all die kamen und gesagt haben, bringt Frucht, glaubt. Was haben sie getan? Sie haben sie beiseite geräumt. Und dann kam der Sohn und sagte, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Ich bin der Sohn Gottes. Und sie haben ihn verworfen. Sie haben keine Frucht gebracht. Und dann kommt das Gericht. Jesus sagt, das Reich Gottes wird von euch genommen. Ihr habt keinen Anspruch mehr darauf. Es wird einer anderen Nation gegeben. Achtet darauf, ich möchte bewusst sagen, nicht anderen Nationen gegeben. Eine Nation. Dieses Volk bringt keine Frucht. Was Jesus sagt, ich werde mir ein Volk erwählen, das Frucht bringen wird. Es wird einer Nation gegeben, die Frucht bringen wird. Ich möchte euch da jetzt hineinnehmen, oder ich bin hier mitten schon drin, dass diese Nation, oder ich sage so, dass die Grundlage dieser Nation, dass die Führung dieser neuen Nation die 12 Apostel sind. Mit den 12 Aposteln beginnt Folgendes, das Reich Gottes wird genommen von den Juden, von den Israel nach dem Fleisch, von der religiösen Führung, und wird einer anderen, eine neue Nation gegeben. Die bekommt die Vollmacht und das Recht, die Führung zu sein der neuen Gemeinde oder des neuen Volkes. Lukas Evangelium, Lukas Kapitel 21. Ist es? Nee, 22. Lukas 22. Finden wir auch eine sehr, sehr interessante Passage. Lukas 22 ab Vers 28. Ihr aber seid, Jesus spricht zu seinen Jüngern, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich. Und auf den Thronen setzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Das ist gewaltig. Was Jesus damit sagt, ich verordne euch, ihr seid bei mir geblieben, ihr habt ausgeharrt, ihr habt an mich geglaubt, ihr habt mich angenommen. Ich gebe euch das, was mein Vater mir gegeben hat, nämlich ein Reich. Und ich verordne euch, ich gebe euch Throne, das heißt Herrschaft. Ihr dürft mit mir regieren in diesem Reich. Und über was regieren? Über die 12 Stämme Israels. Was Jesus sagt, ihr seid die neue Leitung des Volkes Israels. Ist gewaltig, gell? Er gibt ihnen das Recht und das Vorrecht, nein, er beruft sie, er erwählt sie zu diesem Apostelamt. Und dieses Apostelamt bedeutet die neue Leitung des neuen Volkes Israels. Das Reich Gottes, oder ich will das so sagen, die 12 Aposteln bilden das neue Volk Gottes, sie bilden das neue Jerusalem, sie bilden das neue Haus, sie bilden den neuen Tempel, sie bilden den neuen Bund, sie bilden das neue Testament. Sie sind die Grundlage dafür, die sind das Fundament für dieses neue, was Gott Neues macht. Das Alte bringt keine Frucht, das Alte vermag es nicht. Fleisch und Blut, nicht fähig. Gott macht etwas Neues. Jesus beruft mit den Aposteln, da wird dieses Reich, das Neue wird da gegründet. Epheserbrief, Kapitel 2, macht Paulus diese Wahrheit deutlich. Epheser, Kapitel 2. Schreibt an die Gemeinde, Ephesus. Und er schreibt an die Gemeinde und macht deutlich, dass Juden und Heiden dieses neue Volk bilden. Dass Juden und Heiden eins geworden sind und dass die dieses neue Haus bilden, dass sie dieses neue Volk bilden, dass sie diese neuen Menschen bilden, das, was in Jesus Christus neu geschaffen worden ist. Da ist weder Mann noch Frau, weder reich noch arm, da ist weder Jude noch Grieche, das ist das neue Volk Gottes. Und das macht Paulus deutlich und er ringt dafür eben bei den Ephesern, weil die machen einen Unterschied. Die machen einen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Und Paulus sagt, nein, er hat uns eins gemacht. Ab Vers 11 schreibt er und sagt er, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart. So, ihr hattet früher keinen Anteil. Und dann kommt das Evangelium ab Vers 13 und sagt, jetzt aber in Christus Jesus, sagt er, seid ihr nahe geworden. Es ist etwas Neues passiert. In Jesus Christus ist etwas Neues geschehen. Und sagt er, was ist das Neue geschehen? Vers 15. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt und die zwei Frieden stiftet, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Das ist das Neue. Jesus hat etwas Neues geschaffen, einen neuen Menschen, eine neue Kreatur. Er hat ein neues Volk geschaffen. Er hat ein neues Haus geschaffen. Schaut mal in Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide, Juden wie Heiden, durch einen Geist den Zugang zum Vater, einen neuen Zugang. Und dann Vers 20. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel. Dieses Neue, das was geschieht, dieser neue Mensch, diese neue Körperschaft, dieses neue Volk, dieses neue Haus ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten. Die Apostel bilden das neue Volk, sie sind die Grundlage dafür. Als Jesus sie beruft, legt er ein neues Fundament, einen neuen Grund. Paulus spricht darüber und sagt, dieses Neue, was wir an Grund legen, das ist ein Haus. Schaut mal in Vers 21. Jesus selbst ist der Eckstein, den die verworfen haben. Jesus hat es in Matthäus 21 gesagt, diesen Eckstein habt ihr verworfen. Paulus sagt, die Aposteln bilden die Grundlage und Jesus ist dieser Eckstein, den sie verworfen haben. Vers 21, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ein geistliches Haus, das Neue. Ein geistlicher Mensch, ein geistliches Volk, ein geistliches Haus, eine neue Kreatur. Paulus spricht, und die Aposteln haben den Auftrag, diese Grundlage zu legen. In Kapitel 3, Vers 3 sagt er, denn mir ist durch die Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden ist. Wie es ich oben kurz beschrieben habe, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht zu erkennen gegeben wurde und jetzt, wie es jetzt seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein. Die Aposteln bekommen dieses Privileg, etwas offenbart zu bekommen, was vorher noch niemand so gesehen und noch niemand so verstanden hat, was Gott vor Grundlegung der Welt beschlossen hat und einen Ratschluss gefasst hat, aber es noch nicht offenbart hat. Es war ein Geheimnis. Das neue Volk Gottes, das neue Haus, und das besteht aus Juden und Heiden. Und die Apostel sollen die Grundlage dafür legen. Das ist ihr Auftrag. Das ist ihre Mission. Das ist ihr Zeugnis. Geht hinaus in die Welt und holt Bausteine, damit dieses Haus gebaut werden kann. Die Apostel werden berufen zu der Grundlage dieses neuen, des herrlichen Geheimnisses Gottes. Ich möchte euch noch kurz eine Stelle in diesem Zusammenhang aufzeigen. In Offenbarung 21. Wir sind am Ende der Bibel. Und am Ende der Bibel sehen wir, wie dieses Haus, von dem Paulus gerade gesprochen hat, dass die Apostel als Grundlage legen sollten und das gebaut werden soll, wie das vollendet wird. Kapitel 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Das ist eine neue Stadt. Was ist diese neue Stadt? Sie kommt aus dem Himmel. Und diese Stadt wird beschrieben wie für ihren Mann geschmückte Braut. Diese Stadt, die gebaut wird, ist die Braut. Und diese Braut, heißt es in Vers 3, und ich hörte und die laute Stimme vom Thron sagen, sieh das Zelt Gottes bei den Menschen. Das ist das Zelt der Begegnung, das ist der Tempel, da wo Gott wohnt. Das heißt, diese Stadt und diese Braut, die sind dann der neue Tempel. Und der Engel erklärt dem Johannes, was diese Stadt ist und was diese Braut ist. Schaut mal, Vers 9, sagt er das und in Mitte, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Also diese Stadt und die Braut ist die Braut des Lammes. Wer ist die Braut des Lammes? Ist die Gemeinde. Der Sprung ist nicht groß, gell? Und jetzt schaut mal, wie er sie beschreibt. Er sagt, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen, hohen Berg, da spielt der Berg wieder eine Rolle, und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkommt. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, und ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine Größe und eine hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen der darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme Israels sind. Also, diese Stadt hat eine große Mauer und in dieser Mauer sind 12 Tore. Und die Namen, die über den 12 Toren stehen, das sind die Namen der 12 Stämme Israels. Und jetzt schaut man weiter. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Diese Stadt, das neue Jerusalem, der Ort, wo Gott wohnt, was ist die Grundlage? Auf was wird sie gebaut? Auf was für eine Grundlage steht sie? Auf wo ruhen die lebendigen Steine, die als Mauer gebaut worden sind? Auf was? Auf der Grundlage der Apostel des Lammes. Was Markus Kapitel 3, Vers 13 passiert, Jesus legt hier einen neuen Grund. Und als die Gemeinde gegründet waren, was tat die Gemeinde? Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie legten den Grund, sie sagten, was Gott über Gemeinde, was Gott über das Reich, was Gott über das Volk gedacht hat, was Gottes Plan ist, Frucht zu bringen. Sie legen die Grundlage. Sie sind das wahre Volk. Sie sind nicht Plan B. Sie sind nicht ein Abstellgleis, irgendwas, später, keine Ahnung, ein Einschub oder etwas. Sie legen die Grundlage für das Eigentliche, für diesen herrlichen Bau, für diesen herrlichen Tempel Gottes. Wie wichtig ist, dass man in der Lehre der Apostel bleibt, oder? Denn sie legen die Grundlage. Ihnen wurde es offenbart. Ihnen wurde es offenbart. Wir gehen zurück zu Markus Kapitel 3. Die Reaktion der Jünger, sie folgen ihm. Sie hören und sie folgen. Sie hören seinen Ruf nicht nur am See Genezareth und folgen nach, sie hören diesen Ruf in dieser hohen Berufung und sie folgen ihm. Hier klingt das an, was Jesus gesagt hat: Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Der Hirte ruft sie, die Jünger folgen ihm. Das ist die Berufung. Die Berufung ist weit mehr als nur aus sich eine Jüngerschaft zu wählen und 12 Jünger zu wählen. Es ist weit mehr als nur 12 Jünger. Es sind 12 Grundsteine, auf dem das Herrliche, das Neue und das endzeitliche Projekt Gottes vollendet werden soll. Wen wählt Jesus nicht, um das zu schaffen? Nicht die religiöse Führung in Jerusalem. Nicht die Theologen der damaligen Zeit. Nicht die Kenner der Schrift. Nicht die Pharisäer, nicht die Sadduzäer, nicht die Priester. Er wählt nicht die Leute aus Jerusalem, die gesagt haben: Wir sagen euch, wie man die Bibel versteht. Er verwirft die Weisheit dieser Menschen und wählt das Schwache. Seht an eure Berufung, sagt. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, gell? Nicht die viele Weise, sondern das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache. Weil das Starke Gott verworfen hat. Aufgrund ihrer Überzeugungen, aufgrund ihrer Vorstellungen vom Reich, aufgrund ihrer Vorstellung vom Tempel, aufgrund ihrer Vorstellung vom Gott, aufgrund ihrer Vorstellung der Selbstgerechtigkeit, wie man zu Gott kommt, wie all das gebaut wird. Liebe Geschwister, in diesem Abschnitt verwirft Jesus komplett das. Er verwirft das Verständnis des Judentums in Bezug des Reiches, in Bezug des Tempels, in Bezug des Volkes. Er wählt eine neue Leiterschaft. Er wählt eine neue Leiterschaft und setzt sie ein. Und indem er sagt 12, klingelt's. Mit dieser Zahl 12 beginnt ein klares Zeichen. Das klingt vielleicht, es ist zugleich neu und zugleich auch Ersatz. Warum die Zahl 12? Es ist die Parallele zu den 12 Stämmen Israels. Ich denke, das ist jetzt kein großer Gedankensprung. Aber warum 12? Warum gab es 12 Stämme Israels? Warum nicht 3? Warum nicht 6? Die Zahl 12 steht für die Gesamtheit des Volkes Gottes. Ich bin in Mathe nicht versiert. Das ist irgendwie nicht mein Fach. Auch dazu fehlt mir ein Chromosom. Also wie gesagt, ich habe viele Probleme. Das gehört auch dazu. Ich kann da irgendwie nicht so gut rechnen. Aber das, was Gott mir hier gibt, das kriege ich noch hin. Diese Rechnung, die Gott da macht. Gott, der Schöpfer, ist der genialste Mathematiker, den es gibt. Denn all das, was die Wissenschaftler letztendlich entdecken, entdecken sie das, was er geschaffen hat. Das ist Fakt. Und all das, was in der Mathematik und der Physik entdeckt wird, ist das, was Gott geschaffen hat. Und darin sollte man Gott erkennen und Gott darin preisen. Von daher bin ich nicht gegen Mathe, weil es von Gott ist. Gott hat es geschaffen. Auch wenn ich das nicht alles beherrsche, aber nicht allem ist alles gegeben. Das ist auch gut so. Aber diese Rechnung, die macht, es ist auffallend, dass vieles in der Bibel mit bestimmten Zahlen verbunden wird und in Plus und Mal gerechnet wird. Ab und zu auch Minus oder geteilt. Aber und mit dieser Mathematik oder hinter der Mathematik steckt eine hohe Theologie. Ich will euch nur ein Beispiel des Volkes Gottes, das Bild hier kurz zeigen, wie Gott rechnet. In der Bibel steht Rechnen immer für Zählen, Rechnen, Messen für Ganzheit. Das heißt, wenn ich weiß, die Bank muss 2,5 Meter sein und ich nehme einen Maßstab und gehe hin und messe 2,5 Meter, dann weiß ich, das ist die Bank, die hierher gehört. Wenn sie aber keine 2,5 Meter ist, dann sage ich, das ist die falsche Bank. Da fehlt noch was. Das Messen in der Bibel, wenn es das heißt, und er bekam ein Rohr oder einen Maßstab und sollte messen, den Tempel zum Beispiel, den Vorhof oder wie auch immer, den Vorhof durfte er nicht messen, den Tempel messen oder die Mauer messen, dann heißt es, er sollte nachschauen, ob alles stimmt, ob es komplett ist, ob es fertiggestellt ist, ob da nie ein Zentimeter fehlt. Das heißt, Gott hat einen Plan und Gott hat einen Maßstab und Gott hat eine Zahl. Und wenn diese Zahl voll ist, die Vollzeit der Heiden, dann ist der Plan fertig. Und unter anderem Johannes musste hingehen, einen Maßstab nehmen und messen. Sind alle da? Sind alle angekommen, die Gott bestimmt hat? Wenn alle da sind, das Haus ist fertig. Das Haus ist fertig. Ich möchte euch in Bezug auf die Zahl 12 etwas euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Die Zahl 4 steht in der Bibel für die Schöpfung. Wir haben 4 Himmelsrichtungen. Wir haben 4 Jahreszeiten. Und wir erleben eine von denen jetzt, die kommt. Herrlich. Nicht ohne Grund, hat Gott so gemacht. Die Zahl 4 steht für die Schöpfung Gottes. Wir finden verschiedene Bilder in den Propheten, wo 4 verschiedene Tiere dargestellt werden, die viele Augen haben. Und der eine sah wie Adler und Löwe und so weiter. Das repräsentiert die Schöpfung Gottes. 4 Engel aus allen Himmelsrichtungen, wenn es heißt. Oder dass Gott die Völker aus allen 4 Himmelsrichtungen holen wird. Und dann heißt es von der ganzen Erde. Ja, Gott aus allen Himmelsrichtungen, die ganze Schöpfung, das ist die Zahl 4. Die Zahl 3 steht für Gott, für den dreieinigen Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Das ist die Zahl 3. Die Schöpfung, die Gott macht, ist 4 plus 3. Welche Zahl gibt es? 7. An welchen Tagen, an wie vielen Tagen hat Gott die Welt geschaffen? 7. Der siebte Tag gehört dazu, nämlich der Ruhetag. Das heißt, die ganze Schöpfung, der siebte Tag gehört dazu. So, wie viele Tage haben wir in der Woche? 7, jetzt wissen wir warum. Ja? So, die 7 Tage, die Zahl 7 entsteht aus der Schöpfung, 4, die Gott gemacht hat, 3. Das bedeutet 7, darum 7. Ist das soweit einleuchtend? Das ist ein Plus. Aber jetzt macht mal 4 mal 3. Wisst ihr, was dabei rauskommt? 12. Nicht plus 3, sondern wenn ihr 4 mal 3 nehmt. Das heißt, 4 mal 3, 12. Und wenn die Bibel vom Volk Gottes spricht, von der Schöpfung, dann redet sie von 12. Nicht plus, sondern mal. Die Zahl 12, 4 mal 3, repräsentiert das Volk Gottes. Und zwar das ganze Volk Gottes. Nicht nur die 7 Tage, die er geschaffen hat, sondern das Volk, das er geschaffen hat. Das ist 4 mal 3. Das ist die Zahl 12. Wenn ihr 12 mal 12 macht, was kommt dabei raus? 144. Und das bedeutet, das ganze Volk Gottes. Die Zahl 144.000 klingelt in den Ohren, gell? Da gibt es so ein paar Stellen in der Bibel. Offenbarung Kapitel 7, Offenbarung Kapitel 14 ist die Rede von 144.000. Warum 144.000? Ich möchte euch weitergehen. 7 plus 3 gibt 10. Ich denke, das ist Matheunterricht, Anfangsstufe, erste Klasse. So, 7 plus 3 gibt 10. 10 ist die Zahl der Vollendung. Entschuldigung, nicht Vollendung, sondern vollkommen. Das ist die 10. 7, die Schöpfung Gottes. Die ganze Schöpfung, die er geschaffen hat, wenn er sie vollendet, 7 plus 3 ist die Zahl 10. Sie beschreibt einen kompletten, einen vollständigen, einen vollkommenen Zeitraum oder eine Größe Gottes, ist 10. Zum Beispiel sagt Gott an die Gemeinde Smyrna, ihr werdet für 10 Tage ins Gefängnis geworfen werden und vieles erleiden und manche werden sterben. Damit sagt er nicht, es werden nur 10 Tage sein, dann denken wir, oh gut, 10 Tage kriegen wir hin. Das halten wir aus, das ist ja machbar. Sondern er sagt, ich werde euch für einen vollkommenen Zeitraum Bedrängnis geben und ihr werdet überliefert werden, damit ihr vollkommen werdet durch diese Zeit. Ihr werdet dadurch geprüft und geläutet werden. Vollkommen werden, das ist die Zahl 10. Aber 10 hoch 3 ist 1000, richtig? Merkt, das ist immer mit dieser 3, immer mit der Zahl Gottes. 10 hoch 3 ist 1000. 144, 1000 ist das vollkommene und vollendete Volk Gottes. 144.000 ist das ganze, komplette, vollkommene, vollendete Volk Gottes. Und wenn wir in der Bibel das lesen, dass Johannes sieht, 144.000, was sieht er dann? Nur 144.000? Ja, das ist aber wenig. Können ja ein bisschen mehr werden, gell? Freunde, da geht es nicht um buchstäbliche Zahl von 144.000, sondern Johannes sieht das komplette Volk Gottes. Es klingt das komplette Volk Gottes. Darf ich euch das ganz kurz etwas zeigen? Geht mir nochmal Offenbarung 21. Offenbarung 21. Wieder, wir sind wieder bei diesem Haus, wir sind wieder bei dieser Braut, bei diesem neuen Jerusalem. Und dann heißt das, und diese Stadt hatte 12 Tore. Da taucht die Zahl 12 wieder auf. Und diese Stadt hatte 12 Grundsteine. 12 mal 12 gibt was? 144. 12 Apostel und 12 Stämme. Das ganze Volk Gottes. Das Volk Gottes des Alten Testaments, all die Gläubigen des Alten Testaments und all die Gläubigen des Neuen Testaments. Sowohl Juden wie auch Heiden, alle bilden ein Haus. Und wenn Juden und Heiden ein Haus bilden, 12 mal 12, was gibt es dann? 144. Und jetzt schaut mal ab Vers 15. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und die Tore und ihre Mauer zu messen. Also, dieser Engel sagt, Johannes, jetzt schauen wir mal, ob alle da sind, ob alle angekommen sind. Und Johannes muss messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Und ihre Länge und ihre Breite und die Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 eines Menschenmaß. Das ist eines Engelsmaß. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspisstein und so weiter. Über die Beschaffenheit will ich jetzt nicht reden. Sondern schaut, seht ihr, welche Maßangaben gegeben werden? Wenn wir anfangen, das buchstäblich zu verstehen und damit so das zu messen. Abgesehen davon, wenn es buchstäbliche Stadt ist, da will ich nicht drin leben. Das ist auch viel zu klein für die ganze Menschheit, oder? Für alle Gläubigen nach dem Maß. Hier haben wir keine buchstäblichen Maßangaben. Hier wird uns deutlich gemacht mit dieser Zahl 12. Es geht um das Volk Gottes. Wenn Jesus 12 Apostel beruft, dann beruft er die Grundlage des ganzen Volkes Gottes. Nicht nur ein Teil. Sie bilden das Fundament des wahren himmlischen Jerusalems. Sie bilden diese neue Grundlage für den Bau des Hauses Gottes. Die Zeit ist um. Was ihre Aufgabe ist. Warum heißt das, und er berief sie 12, dass sie, damit sie bei ihm seien und damit sie, er sie aussende. Da gibt es einen doppelten Grund, warum er sie bei ihm sein müssen und dass sie aussende. Was das bedeutet in der nächsten Predigt. Ich will so zusammenfassen, dass es nicht einfach nur so abhakt. Bei dieser Herrlichkeit. Wir sind heilsgeschichtlich hier in Markus Kapitel 3, Abvers 3, an einem Wendepunkt. Hier beginnt etwas Neues. Eine neue Leitung, eine neue Führung, eine neue Grundlage eines neuen Hauses, dass die alte Führung und die alte Leitung diesen verworfen haben. Die haben diesen Eckstein verworfen. Und jetzt wird es was Neues gebaut. Und diese Apostel, darf ich jetzt mal so sagen, diese 12 Hansels, diese 12 ganz normale Männer mit ihren Schwächen, mit ihren Mängeln, mit ihren Problemen, mit ihren komischen Spitznamen. Sie bilden die Grundlage dieses herrlichen neuen Tempels, das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Ist das nicht Wahnsinn? Also wenn Gott die als Grundlage ausgesucht hat, was glaubt ihr, welche Steine wird er sich dann aussuchen? Das ist übrigens dein und meine Legitimation und der Grund, warum wir an diesem Bau teilhaben dürfen. Darf ich dir so sagen, du gehörst zu den 144.000, wenn du in Christus Jesus bist. Wenn du in der Lehre der Apostel bist, wenn du dieser Lehre der Apostel geglaubt hast, wenn du diesen Jesus nicht verworfen hast, dann gehörst du zu den 144.000. Und dein Name und dein Maß ist im Buch des Lebens geschrieben. Und Johannes wird messen oder hat gemessen. Und erst wenn bis auf den Millimeter die Mauer steht, dann ist fertig. So, dann ist fertig. Und du bist ein von diesen Millimeter in dieser Mauer. Ist das nicht herrlich? Für mich schon. Ich danke Gott dafür. Ich möchte beten. Ich danke dir, Herr, dass du eine neue Grundlage geschaffen hast. Diese neue Grundlage ist allein aus Glauben an dein Werk, an deine Erlösung, an das Evangelium, an dein Reich und nicht die Religion der Selbstgerechtigkeit und der Selbsterlösung. Nicht aus Werken, aus Glauben haben wir Anteil an diesem herrlichen Bau, haben wir Anteil an diesem neuen herrlichen Volk, haben wir Anteil an diesem neuen Bund, haben wir Anteil an dem neuen Jerusalem, an der neuen Stadt. Jesus Christus, wer in dir ist, hat Anteil an diesen Dingen. Ich preise dich dafür. Für jeden, der das glauben darf, für jeden, der das sehen darf, für jeden, der dich nicht ablehnt. Ich preise dich dafür. Amen.